Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Die Länderzeit meldet sich heute aus dem äußersten Südwesten Deutschlands. Wir sind nämlich heute zu Gast an der Alemannenrealschule in Müllheim in Baden. Das liegt, genauer gesagt, zwischen Freiburg und der Schweizer Grenze. Und am Mikrofon begrüßt Sie dazu Bettina Köster. Wie an jeder anderen Schule in Deutschland ist für viele Schülerinnen und Schüler auch hier an der Alemannenrealschule das Internet und virtuelle Gemeinschaften wie beispielsweise Schüler-VZ zu einem zweiten Zuhause geworden. Man trifft sich nach der Schule vor dem heimischen Computer mit all seinen Freunden wieder. Und beim Plausch nach der Schule über die Schule wird dann auch schon mal über den ein oder anderen Mitschüler getratscht. Mobbing nennt man das teilweise, wenn sich die zwischenmenschlichen Anstandsgrenzen auflösen und zu einer Belastung werden können. Die Alemannenrealschule hat sich jedoch entschlossen, diesen verbalen Grenzüberschreitungen, die hier und da immer wieder mal auftauchen, etwas entgegenzusetzen. Nicht nur mit Streitschlichtern, nein, sondern auch mit einem Workshop, der von dem Freiburger Kriminaldirektion hier durchgeführt wird. Gestern hat ein solcher Workshop begonnen. Und dabei sollen die Jugendlichen sensibilisiert werden für das Internet, also wie sie sich zeigen im Internet. Denn das Netz vergisst schließlich nichts. Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sagen, oh ja, dazu wollte ich mich immer schon mal äußern, können Sie sich gerne bei uns melden, denn am Ende der Sendung oder in der letzten halben Stunde der Sendung wird Dörte Hinrichs die Hörerfragen zusammenfassen. Die Telefonnummer ist die 00800 44 64 44 64, noch einmal 00800 44 64 44 64, oder Sie senden uns eine Mail dlf.länderzeit@deradio.de. Jetzt habe ich schon eine ganze Menge gesagt über das, was die Schüler nach der Schule so tun, wenn sie vorm Computer sitzen. Damit Sie aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Eindruck bekommen, was da genau passiert, wenn sich beispielsweise zwei Freundinnen am Nachmittag treffen, wie das Anna und Sophie getan haben, und dann vorm Computer sitzen. Dafür ist meine Kollegin Eva-Maria Götz zu den beiden gegangen und hat sie besucht und beobachtet.
Wenn ich ins Schüler-VZ gehe, dann gebe ich meine E-Mail-Adresse ein und mein Passwort ist gespeichert.
Also dein Passwort ist gespeichert, du musst das nicht jedes Mal neu eingeben. Kann dann jemand anders aus dem Haus hier auch mit deinem Passwort, was gespeichert ist, auf deine Seite kommen?
Ja, wenn er meine E-Mail-Adresse weiß.
Wer weiß denn alles deine E-Mail-Adresse?
Irgendwie alle.
Was ist zu sehen, wenn du auf deiner Seite bist?
Also meine Seite erstmal mit meinem Foto, dann wird hier noch angezeigt, wenn ich Nachrichten habe oder so irgendwas, dann wer auf meiner Seite war, wie viele Leute, dann wer demnächst Geburtstag hat, wer Gruppeninfos, dann wer mich gekruschelt hat und der Buschfunk eben.
Was ist denn der Buschfunk?
Das ist sowas wie, was man gerade macht, und dann schreibt man das einfach rein.
Sophie, wenn du im Buschfunk bist, was gibt's denn da für Nachrichten?
Also manche chatten auch im Buschfunk und das können dann alle Freunde lesen.
Also zum Beispiel steht da gerade morgen live ins Radio mit der Klasse, das wird der Hammer. Du wurdest gegruschelt, das müsst ihr uns mal erklären. Was ist denn gruscheln?
Das weiß keiner genau.
Das ist sowas Ähnliches wie umarmen, nur per Internet halt.
Wen gegruschelt oder wer hat dich jetzt gegruschelt?
Eine Cindy.
Kennst du die?
Ja, die ist in meiner Klasse.
Und die wollte dir einfach mal was Gutes tun?
Anscheinend.
Wo geht man denn auf welche Seite, wenn man was Privates mit ein oder zwei Leuten besprechen möchte?
Nachrichtendienst, da schreibt man einfach die nach, also auf deren von dem Freund, deren die Seite, und dann da steht da Nachricht senden und da kann man das dann schreiben.
Wie viele Freunde hast du denn?
185 oder so.
Und du, Anna?
205.
Kennst du auch alle 205 Freunde persönlich?
Nee, ich kenne nicht alle wirklich persönlich. Ein paar, die habe ich aus, keine Ahnung wo, am Ende von Deutschland, die haben mir einfach mal eine Freundschaftseinladung geschickt oder ich ihnen, und ja.
Wie kommt denn jemand, der am anderen Ende von Deutschland lebt und den du gar nicht kennst, dazu, dir eine Freundschaftseinladung zu schicken?
Weiß ich nicht, aber meistens dann noch durch die Gruppen.
Die Gruppen, das ist wieder das Nächste. Was sind die Gruppen?
Also das sind halt Themen wie zum Beispiel die beste Klasse Deutschland, 7C in der Alemannenrealschule. Und da sind jetzt halt alle die drinne von unserer Klasse. Und da gibt es dann so verschiedene Themen. Und zu den Themen kann man dann seinen Kommentar abgeben.
Was für Gruppen hast du denn noch?
Ich glaube so um die 65 andere Gruppen. Das zeigt eigentlich so die Lebenseinstellung, sag ich jetzt mal, so von denen.
Du bist zum Beispiel in der Gruppe Hinter dem Weltraum ist vielleicht noch eine Blumenwiese. Ich lache, wenn kleine Kinder hinfallen. Was ist das denn für eine Gruppe? Für alle, die es auch saukomisch finden, wenn schreiende Belger so richtig schön auf die Fresse fliegen. Na! Bist du auch Mitglied in dieser Gruppe?
Nee, aber in anderen bescheuerten Gruppen.
Ist ein bisschen der Witz an der Sache, oder? Dass man bescheuerte Gruppen...
Ja, schon eigentlich.
Schreibt ihr auch manchmal sinnvolle Sachen?
Weniger.
Kommt auf die Gruppe drauf an. Also ich bin ja Christ und wenn ich jetzt in einer christlichen Gruppe was schreibe, dann schreibe ich da schon ernst.
Was schreibt ihr denn in dieser christlichen Gruppe?
Über unseren Glauben und ob wir in einer Gemeinde sind und was für eine Gemeinde. Und ob man eher jetzt so der Typ ist, dass man jetzt sagt, ja, man ist Christ. Oder eher der Typ ist, ja, dass man Christ ist, aber nicht dazu steht und...
Und wenn du da mit Leuten dich austauschst, du kennst ja nicht, du weißt ja nicht, wer da noch drin ist. Habt ihr euch denn auch schon mal so dann privat getroffen?
Nee, das geht ja eigentlich gar nicht. Und das würde ich auch nicht machen von Leuten, die ich aus dem Internet kenne. Das ist immer noch was anderes. Im Internet kann man sich sehr verstellen.
War denn da schon mal jemand drin in dieser Gruppe, wo ihr dachtet, der ist aber jetzt unangenehm, der gehört hier gar nicht rein?
Ich habe es bis jetzt noch nicht bemerkt.
Fühlt ihr euch auf dieser Seite denn irgendwie sicher?
Ja, eigentlich. Man kann ja alles selber einstellen, wie man das haben will.
Wofür nutzt ihr dieses Schüler-VZ oder diese Internetseite?
Also es ist eigentlich eher so eine Spaßseite jetzt geworden.
Und wann nimmst du Schüler-VZ und wann nimmst du eins von den anderen Plattformen?
Alles gleichzeitig.
Die sind verlinkt oder was? Du schreibst ein Ding hin und dann kommt das auf allen dreien.
Also ich habe alles geöffnet und dann gehe ich halt immer hin und her.
Bei ICQ, da ist man halt, also ich schreibe da viel persönlicher, weil da können das auch nicht alle lesen.
Wie lange am Tag bist du im Netz?
5 Stunden oder so.
5 Stunden? Jeden Tag?
Ja.
Wissen deine Eltern das?
Ja.
Was glaubt ihr denn, was sich für euch ändern würde, wenn es diese Möglichkeit, sich auszutauschen, nicht gibt?
Es wäre öfter mal ein bisschen langweilig.
Das kann man sich jetzt eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil man das eigentlich schon gewohnt ist und das ist jetzt auch Alltag.
Es ist Alltag, haben wir gerade gehört. Und ich merke, dass die Jungs hier aus der 7. Klasse, aus der 7C schon ein bisschen unruhig auf den Stühlen wackeln, weil ihr wahrscheinlich auch mal was sagen wollt. Ne? Wie ist denn das für euch? Inwiefern ist es Alltag?
Ja, in dem Fall, man geht halt einfach rein, schaut, ob man eine Nachricht bekommen hat. Ja. Und wenn man eine Nachricht bekommen hat, dann kann man zurückschreiben oder man lässt's.
Ja. Es gibt da ja auch so eine Art Pinnwand, ne, wo jeder Botschaften hinterlassen kann, zum Beispiel bei Schüler-VZ. Was steht denn da so drauf?
Ja, wenn jemand Geburtstag hat, schreibt man halt drauf, alles Gute oder feiern noch schön und so. Es gibt auch solche Kettenbriefe und die leitet man halt immer weiter an Freunde und schreibt sie dort auf die Pinnwand.
Das hört sich jetzt alles ganz, ganz nett an, was du mir erzählst. Aber gestern, als der Workshop hier bei euch begonnen hat, habt ihr mir auch erzählt, dass es da nicht immer ganz so nett zugeht. Also da wird auch mal ganz schön gemeckert, ne, oder?
Ja, zum Beispiel, wenn jetzt jemand meine Schwester irgendwie dumm anmacht, dann schreibe ich ihm halt auch über Schüler-VZ, dass es so nicht geht. Wenn er weitermacht, dann treffen wir uns halt mal.
Was heißt das? Ihr trefft euch mal?
Dann wird geredet.
Das musst du uns ein bisschen klarer schildern.
Wenn er es dann noch nicht einsieht, dann kriegt er halt ein paar aufs Maul.
Hast du auch schon solche Erfahrungen gemacht, Daniel?
Nee, eigentlich nicht.
Das heißt, bei dir geht es immer gesittet zu auf der Seite?
Ja, wenn mich halt einer nervt, dann schreibe ich eigentlich nicht zurück.
Trotzdem habe ich gestern gehört, dass zum Beispiel so Sachen wie du Schlampe zu dem Mädchen zu sagen, ist normal.
Also ich schreibe es jetzt eigentlich nicht zu.
Jetzt wird gekichert hier. Hakim, wie siehst denn du das?
Es kommt drauf an, was die Mädchen davor schreiben.
Wie, was schreiben die denn zum Beispiel?
Ja, wenn sie mich beleidigen, man muss zurück beleidigt werden.
Das heißt, ihr meckert oder motzt euch auch durchaus im Netz an? Mehr als in der Klasse?
Nee, eigentlich weniger. Da ist man netter zueinander.
Warum?
Weiß nicht. Da sieht man nicht das Gesicht und vielleicht, weiß nicht.
Ist die Hemmschwelle nicht so groß?
Ja, vielleicht regt das Gesicht von denen auf und nicht, was sie sagen. Und dann sieht man es da nicht.
Jetzt gehe ich nochmal zu den Mädchen kurz rüber. Ihr habt mir gestern gesagt, dass zum Beispiel Christina, du hast ja auch schon mal gesehen, ja, du Schlampe oder du Hure. Wie war denn das für dich?
Nicht so toll. Also, ja, fühlt man sich nicht gut, wenn das jemand zu jemandem sagt.
Wie habt ihr da reagiert, ihr anderen Mädels, als ihr das mitbekommen habt?
Ja, wir haben schon gedacht, was das soll und so.
Du, Janis?
Ja, ich fand es halt nicht so gut. Ja.
Was heißt nicht so gut? Habt ihr irgendwas dazu gesagt?
Ja, also wenn man sie jetzt persönlich kennt, den die andere beleidigt oder so, dann hat man schon gesagt, ja, hör mal auf damit oder so, aber sonst auch nicht eigentlich.
Hier wird gekichert im Hintergrund. Wie habt ihr so reagiert?
Ja, normal, weil, keine Ahnung, wir waren es ja und wir haben sie halt am Anfang nicht so gemocht und dann, ja, haben wir es halt hingeschrieben.
Und was habt ihr dann danach gesagt zu Christina, ja, als das rauskam, dass ihr das wart?
Ja, wir mussten uns entschuldigen und mussten Putzdienst machen und so.
Aber du hast eben gesagt, ihr mochtet sie nicht so und hast du dir dann aber nicht getraut, das so zu sagen, was dir nicht gefällt?
Nee.
Jetzt kannst du es eher?
Ja, jetzt mag ich sie eigentlich wieder. Und ja.
Wie kommt das? Wie kommt diese Wende?
Ja, wir haben halt öfters geschrieben dann im ICQ und ja, und dann haben wir uns halt vertragen.
Jetzt gehe ich mal zu der Klassenlehrerin. Um einfach mal zu hören, wir haben jetzt mitgekriegt, es wird viel Nettigkeiten werden ausgetauscht, aber es geht auch mal hoch her. Wie wirkt sich sowas denn aufs Klassenklima aus, Frau Hoog?
Das Klassenklima wird, denke ich, damit schon belastet, weil die Hemmschwelle, wenn sie erstmal überschritten ist, sei es nun im Netz, das überträgt sich dann schon eben auch in Verbalattacken auf die verbalen Äußerungen in der Klasse. Und es ist also schon vom Umgangston manchmal doch etwas sehr rau und man muss dann eben doch schon ganz klar mal wieder sagen, dass es also Worte sind, die wir eigentlich im Klassenumgang miteinander so nicht gebrauchen möchten. Und dann kommt eben schon auch die Äußerung, ja, das ist aber völlig normal und eben gerade auch so im Hinblick auf Schüler-VZ, dass das etwas völlig Normales ist und dass das heutzutage eben die Umgangssprache sei und dass man sich da gar keine Gedanken dazu machen müsste, dass da was nicht in Ordnung wäre.
Fragen wir doch jetzt mal den Herrn Gröschel, der ist Jugendschutzbeauftragter bei Schüler-VZ. Herr Gröschel, inwiefern ist das normal? Akzeptieren Sie das als normal? Weil ich glaube, in den Geschäftsbedingungen oder in dem Kodex heißt das, glaube ich, genau, Kodex, Verhaltenskodex für Schüler-VZ heißt es, dass man sich nicht beschimpfen sollte. Wie gehen Sie damit um?
Also selbstverständlich ist es überhaupt nicht normal und wird auch von uns als Betreiber nicht toleriert. Wenngleich wir gerade eben schon gehört haben, dass es eben bei Jugendlichen oft als normal empfunden wird. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, der wir uns als Betreiber gegenüber sehen. Auf der einen Seite über einen Verhaltenskodex, also über Verhaltensregeln auf der Plattform so etwas zu verbieten. Auf der anderen Seite aber dann alltäglich auch Feuerwehr spielen zu müssen, eben entsprechendes nicht erwünschtes Verhalten auch zu löschen oder die Nutzer eben zu sanktionieren. Ich denke mal, das ist durchaus vergleichbar ist mit der Arbeit der Lehrer hier in der Schule. Auch in der Schule fallen die Beleidigungen. Und auch hier gibt es eine Art Verhaltenskodex. Als ich das Klassenzimmer betreten habe, habe ich mich sehr über diese Punkte, die in der Tür kleben, gefreut. Da steht dann zum Beispiel, ich spreche höflich. Und das entspricht so ziemlich genau dem, was wir auch als Verhaltensregeln auf der Plattform haben. Und wenn man sich eben nicht dran hält als Nutzer oder als Schüler hier in der Schule, muss man eben auch mit Sanktionen rechnen.
Das heißt, wie sehen die dann aus, die Sanktionen?
Da gibt es verschiedene Modelle. Zunächst mal gibt es immer eine Verwarnung. Also wenn jemand das erste Mal in seiner Zeit beim Schüler-VZ sich daneben benommen hat und uns als Betreiber das entsprechend auch gemeldet worden ist oder uns eben zu Augen gekommen ist, dann bekommt er eine Verwarnung. Wenn es dann nochmal zum erneuten Verstoß kommt, gibt es auch eine temporäre Sperrung. Das heißt, wir sperren einen Nutzer mal einen Tag oder zwei Tage, damit er sich ein bisschen den Verhaltenskodex in Ruhe durchlesen kann und sich ein bisschen besinnen kann. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Nutzer zu löschen, also vollständig aus dem Schüler-VZ eben zu verbannen.
Jetzt gucke ich mal hier rum. Ist das irgendjemandem schon mal passiert, eine Verwarnung? Natürlich sagt jetzt jeder nein. Hier? Ah, Valentin. Hast du Lust zu erzählen, warum du eine Verwarnung gekriegt hast?
Ja, ich hatte mal geschrieben, dass jemand also aus der Klasse halt, den ich halt nicht so mag, dass der halt ein Arschloch sei. Und dann hat derjenige mich gemeldet und dann kam halt diese Verwarnung an. Ja, dann musste ich das aus meinem Profil entfernen.
Wie war denn das für dich?
Eigentlich normal, weil wenn man das dann macht, dann ist es ja dann kein Problem mehr. Dann ist es ja dann aus der Welt geschafft, wenn man das dann gelöscht hat.
Aber du brauchtest erst die Verwarnung, dafür bist du nicht selber auf die Idee gekommen?
Ja, nee, weil die anderen würden es ja auch nicht besser machen. Und dann.
Nach dem Motto, so du, wie du mir, so ich dir?
Ja.
Da würde ich jetzt gerne mal an dieser Stelle den Streitschlichterlehrer mit hinzubieten, Herr Wieder. Wie gehen Sie damit um, wenn so eine Haltung da ist bei Schülern, wie wir das jetzt gerade gehört haben, so wie mir das angetan wird, so möchte ich das auch anderen antun?
Ja, wir versuchen natürlich in Gesprächen erstmal die Schüler nochmal zusammenzubringen, wenn es da zwei Schüler gibt, die sich über das Schüler-VZ beleidigt haben, und dass man die nochmal Gesicht an Gesicht in Angesicht nochmal miteinander reden und sich nochmal sagen, was eigentlich wirklich das Problem ist. Und versuche natürlich auch dann die Perspektive des anderen mal einzunehmen. Jeder soll mal mitkriegen, wie ist es, wenn ich beleidigt werde. Und dann versuchen wir, Verträge zu schließen, wie das in Zukunft vielleicht gehandhabt wird oder wie könnten die sich wieder vertragen.
Und das wirkt?
Wir hoffen, dass es wirkt. Ich meine, es gibt keine Garantie. Und wenn natürlich ein Fall öfters vorkommt, dann müssen wir dann irgendwann schon zur Schulleitung gehen und sagen, also da gibt es wirklich ein ganz massives Problem. Ansonsten bleiben die Verträge erstmal nur unter uns.
An dieser Stelle möchte ich natürlich gerne auch mal Frau Habach mit ins Spiel bringen, die Schulleiterin. Sie wurden jetzt schon angesprochen. Inwiefern, Frau Habach, sehen Sie das als ein Problem an Ihrer Schule, was natürlich auch viele andere Schulen haben, mit den alltäglichen Beschimpfungen, dem Sie vielleicht auch gar nicht mehr so richtig Herr werden können?
Ich glaube, dass es insgesamt eine gesellschaftliche Situation auch ist, die wir alle angehen müssen, dass wir unsere Sprache etwas besser beherrschen müssen. Also da werden Begriffe benutzt, ob es jetzt im Internet ist oder ob das in der normalen Sprache ist, die andere bereits für ganz normal empfinden. Und für die Einzelnen sind es einfach auch Beleidigungen. Und ich denke, dass wir Erwachsenen da auch etwas sorgfältiger mit umgehen müssen und auch bei unseren Jugendlichen und Kindern das immer einfordern sollten. Also nicht einfach sagen, ja, weil es die anderen so sagen, also Begrifflichkeiten, wie wir vorher schon gehört haben, ich möchte es jetzt gar nicht alle wiederholen, sind einfach nicht normal. Und jemanden so zu titulieren, finde ich nicht normal, sei es jetzt virtuell oder sei es normal im normalen Gespräch. Und dagegen müssen wir alle angehen und auch die Erwachsenen. Erwachsenen sollten sich Gedanken machen, was sie in ihrer Sprache da verbessern könnten. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre, wenn, wie der Herr Wieder gerade eben schon sagte, wenn solche Dinge vorgefallen sind und die Personen auch sich kennen, bekannt sind, dann kann man das als Schule auch angehen. Für mich als Schulleitung kommt immer dann zum Tragen, wenn solche Beleidigungen im Internet kommen und man nicht weiß, wer ist der Urheber des Ganzen. Also da ist jemand beleidigt worden, man weiß aber nicht genau, wer es war. Oder es gibt Schüler, die sich nicht trauen, das zu sagen. Also wo dann irgendwann mal tatsächlich dann die Eltern da stehen und sagen, also Frau Habach, mein Kind wird massiv gemobbt und es hat Schulangst, es mag schon gar nicht mehr kommen, wir müssen da was tun. Das sind die Fälle, wo wir wirklich tatsächlich massiv eingreifen müssen. Die anderen Dinge, das sind Sachen, die wir den Jugendlichen, glaube ich, in unserem Sinne als Bildung und Erziehungssituation mitgeben müssen. Wir müssen sie ja auch zu verantwortungsbewussten Erwachsenen hin erziehen. Und wenn, wie gerade vorher Valentin gesagt hat, so etwas mal passiert, dann muss man daraus lernen. Das ist ja auch gut so. Schwieriger ist es bei den Fällen, die ich jetzt gerade eben genannt habe, unbekannte Beleidigungen und Beleidigungen von Personen, die sich dann wirklich ziemlich massiv in sich zurückziehen und gemobbt fühlen. Da müssen wir handeln und da braucht auch Schule Unterstützung von außen. Das können wir als Schule alleine nicht schaffen.
Ja, über diese Unterstützung werden wir gleich nach 10:30 noch ein bisschen näher berichten. Dann werden wir nämlich mal schauen, was Kommissar Beck hier an der Schule macht, um die Schüler ein bisschen mehr zu sensibilisieren, wenn es darum geht, beispielsweise einfach Schimpfwörter zu benutzen oder sich einfach gegenseitig anzumeckern. Also nach 10:55, nach den Nachrichten, werden wir hier wieder uns melden aus der Alemannenschule in Mülheim in der Nähe von Freiburg. Die Länderzeit meldet sich wieder aus der Alemannen-Realschule in Mülheim. Das ist in der Nähe von Freiburg, direkt an der Schweizer Grenze. Und wir haben gesprochen darüber, wie Schüler und Schülerinnen sich miteinander unterhalten, in den sogenannten virtuellen Gemeinschaften nach der Schule am Computer sitzen und dann über Schüler-VZ oder anderen Plattformen miteinander quatschen, aber sich auch manchmal so ein bisschen beschimpfen. Wen wir jetzt noch gar nicht zu Wort kommen lassen haben, ist Frau Kotz. Sie ist nämlich eine Mutter, die manchmal hinter ihren Kindern steht und fragt, was machen die da eigentlich so lange, ne, Frau Kotz?
Ja, also wenn sie nach Hause kommen und dann gleich sich wieder müssen im Netz verknoten mit den anderen, frage ich mich oft, was da so wichtig ist, wenn man sich gerade gesehen hat in der Schule. Das passiert schon des Öfteren, ja. Ich kriege dann zwar Mitteilungen, was alles wieder war, wer sich gerade wieder aufregt über irgendjemanden, weil er was geschrieben hat, was gar nicht stimmt, aber sonst erfährt man relativ wenig.
Haben Sie denn auch über Mobbing schon was mitbekommen?
Ja, durch das, dass bei der Anne in der Klasse, eben in der siebten, das Problem war, dass da jemand gemobbt wurde und dann die Eltern sich gemeldet haben, da ich auch im Elternbeirat bin. Das hat man dann zuerst im kleinen Kreis besprochen und versucht, dem anzugehen. Hat ja, wie wir vorher gehört haben, auch dann funktioniert. Aber eben, das war Hilflosigkeit, wo man dann eben, wo geht man hin, wie reagiert man, was macht man?
Sie sagen, Sie sind im Elternbeirat, das heißt, Sie können wahrscheinlich auch für mehrere Eltern sprechen, ne? Wie ist das für die? Sind da viele, die hilflos mit den Kindern dort stehen oder sitzen?
Ich denke, dass es viele gibt, aber so an einem Herantreten tun eigentlich nicht so viele. Ich glaube, das geht dann mehr direkt wieder über die Schule. Also als Elternbeirat kriege ich das nicht so mit. Das war der Fall eben oder wenig in der Klasse. Aber sonst, glaube ich, läuft es dann wiederum direkt über die Schule beziehungsweise über den Lehrer.
Jetzt gibt es ja seit gestern, ich habe es eingangs schon erwähnt, hier einen Workshop von Gerhard Beck von der Kriminalpolizei in Freiburg. Herr Beck, Sie sind hier an die Schule gekommen, schon öfter, das ist nicht das erste Mal, um mit den Schülerinnen und Schülern ein bisschen über solche Beschimpfungen zu sprechen, sie aber auch zu sensibilisieren. Was ist eigentlich zum Beispiel auch verbale Gewalt? Das war gestern Thema. Inwiefern merken Sie, dass da auch ja eine Offenheit da ist, von den Schülerinnen und Schülern auch beim Mitzumachen?
Also die Offenheit ist da. Im ersten Moment wird natürlich ein bisschen gezögert, was will jetzt ein Polizist hier in der Klasse? Aber wenn wir dann an das Thema herangehen und wir in das Thema einsteigen und wir machen es ja als Workshop, dass die Schülerinnen und Schüler das selbstständig erarbeiten und es dann der Klasse dieses Ergebnis vorstellen, die jeweiligen Gruppenergebnisse, und wir dann darüber reden, da erkenne ich eine große Offenheit und wir reden dann auch über die Dinge, die tatsächlich passieren.
Inwiefern gab es denn da jetzt schon so einen Wandel von gestern? Also ich bin gestern dabei gewesen, habe mir das ein bisschen angehört. Da wurde sehr erstmal über verbale Gewalt, aber auch über physische Gewalt gesprochen, Unterschiede. Sie haben mit so Geschichten gearbeitet, wo jemand ausgeschlossen wurde. Inwiefern haben Sie schon so eine Entwicklung auch feststellen können bis heute?
Das kann man so schnell nicht erkennen. Eine Verhaltensveränderung ist innerhalb von wenigen Stunden nach außen hin nicht erkennbar. Für mich ist es wichtig, zu sensibilisieren, beispielsweise, was für Empathieprobleme entstehen bei einem Opfer, der da gemobbt wird, der beleidigt wird, der herausgestellt wird, dass die Schülerinnen und Schüler sich vielleicht mal in deren Situation sich hineinbegeben und da ein Mitgefühl entwickeln und vielleicht aus diesem Grund heraus dann doch das eine oder andere Mal etwas mehr überlegen, bevor sie etwas in die Tastatur reintippen.
Ich frage jetzt hier einfach nochmal bei den Mädchen, als ihr das gemacht habt, gestern und heute Morgen ja auch schon so ein bisschen, hat so einen kleinen Klick gemacht, also dass ihr eher so das Gefühl habt, ja, das ist schon komisch, wenn man sich so beschimpft fühlt?
Ja.
Erzähl mal, wie?
Wie ist es bei dir?
Ja, also ich wurde jetzt noch nie beschimpft im Internet oder so, aber ich denke, das ist unangenehm, wenn man dann da so ausgeschlossen wird und so, ja.
Ich denke selber wie Linda.
Gehe ich nochmal zu den Jungs, die ja teilweise gesagt haben, das ist alles gar nicht so schlimm. Habt ihr das Gefühl, ihr könnt euch da ein bisschen mal hineinversetzen, wenn man so angemeckert wird?
Ja, schon. Also ich denke, man fühlt sich schon scheiße und man hat halt auch ein dummes Gefühl, wenn man traut sich nicht mehr in die Schule zu kommen und so.
Ja. Ich weiß es auch nicht, also vielleicht haben dann auch manche sehr Angst dann, oder ob der es wirklich ernst meint oder so, und haben dann vielleicht ein schlechtes Gewissen, ob der es ernst meint oder so.
Habt ihr da jetzt heute Nacht so ein bisschen drüber nachgedacht? Weil ihr hattet ja gestern einen Workshop, also ist euch das noch so ein bisschen nachgegangen?
Nee, ich wollte halt einfach probieren, mit dem zu reden oder so. Und ja, halt nicht dem Weg aus dem Problem aus dem Weg zu gehen, sondern einfach mit dem diskutieren oder so oder einen Lehrer dazu holen oder Eltern fragen und so.
Okay, jetzt ging's ja heute Morgen schon weiter und damit wir mal noch ein bisschen klareren Eindruck bekommen, wie dieser Workshop ausgesehen hat, hat Eva-Maria Götz sich jetzt mit einigen Mädchen zusammengesetzt und gibt uns da mal ein genaueres Bild.
Ja, es war gestern ja so, dass der Herr Beck verschiedene Arbeitsgruppen gegründet hat und die Kinder sollten selbstständig Plakate erarbeiten zu unterschiedlichen Themenkomplexen mit unterschiedlichen Themen, die halt im Internet zur Sprache kommen. Also was macht man mit Handys? Wie ist das mit Klingeltönen, mit Musik? Und immer sollte nachgeguckt werden, was gibt es für Vorteile dieser Technik? Wie kann man das nutzen? Und wo sind auch die Nachteile und wo sind auch die Gefahren? Und bei mir ist jetzt zum Beispiel die Nadja. In welcher Arbeitsgruppe warst du?
Chat.
Was heißt das?
Also Chat im Internet, wenn man sich mit Freunden unterhaltet.
Mhm. Und die Maria hat mit bei dem Plakat mitgewirkt und ihr habt gemeinsam zum Beispiel die Vorteile rausgesucht. Was gibt es denn für Vorteile vom Chatten im Internet?
Gruppenchatten, mit mehreren Leuten gleichzeitig chatten, man lernt neue Leute kennen, Dating, Stalking, Informationen über andere Leute.
Was ist denn Dating?
Dass man sich mit anderen Leuten trifft.
Also man trifft einfach Verabredungen mit Leuten, die man kennt oder auch mit Leuten, die man eigentlich noch nie selber gesehen hat?
Man kann auch mit Leuten, die man selber noch nie gesehen hat, auch treffen.
Und warum ist Stalking ein Vorteil? Stalking ist doch eigentlich, wenn man jemanden verfolgt, der das nicht möchte. Lara?
Ja, wenn man irgendwelche Informationen über den will, also man muss ihn nicht gleich verfolgen oder so, aber wenn man irgendwelche Informationen über ihn will und vielleicht nicht traut, den zu fragen, dann kann man da auf seine Seite gehen oder so.
Also wenn man einen Jungen toll findet, dann guckt man sich dessen Seite an, guckt ein bisschen an, mit wem der befreundet ist und dann kann man so ein bisschen was über ihn rauskriegen und dann kann man vielleicht doch Kontakt zu ihm bekommen.
Ja, kann man machen.
Okay, dann habe ich das verstanden. Was sind die Nachteile vom Chatten?
Missverständnisse, mir kann Virus auf dem Computer kriegen, sexueller Missbrauch, falsche Identität, Profile und suchtgefährdet vom Computer.
Ist dir eines dieser Nachteile schon mal selber begegnet?
Nee.
Bevor ihr diesen Workshop gemacht habt, habt ihr denn da eigentlich euch Gedanken gemacht darüber, was euch passieren kann im Internet?
Wir haben halt schon oft gehört, dass man gefälschte Profile erschaffen kann. Und mich hat auch mal jemand angefragt, also eine Freundschaftsanladung im Schüler-VZ geschickt, die gefälschte Profile haben. Und ja.
Wie hast du das rausbekommen?
Ich glaube mal, eine Freundin hat es von mir mal gesagt und ich weiß nicht, woher sie es hat. Also es waren schon ein paar Leute.
Wie verhaltet ihr euch denn, wenn euch sowas passiert?
Wenn die Person mir jetzt eine Nachricht schickt oder so, ich schreibe einfach nicht zurück und so.
Heute Morgen haben wir gehört bei Herrn Beck, dass es das eine ist, wenn man zum Beispiel bei Schüler-VZ hier in Deutschland mitmacht im Chat, das wird relativ kontrolliert, aber ihr seid hier alle auch in anderen Chats. Ihr habt auch hier auf dem Plakat Chats mal aufgeschrieben, ICQ heißen die oder MSN, Skype. Und Facebook gibt es auch noch. Diese Provider sitzen im Ausland und sind nicht unserer Gesetzgebung unterworfen. War euch das vorher klar?
Ja.
Und trotzdem seid ihr aber auch auf diesen Seiten?
Ja.
Und das macht dir nichts aus, dass zum Beispiel deine Fotos da weiter verfolgt werden können oder weiter mit deinen Fotos aller möglicher Unfug angestellt werden kann?
Also nee, wenn es jemand macht, dann beleidige ich ihm halt oder sage, er soll aufhören.
Was heißt das denn?
Das soll mich nicht nerven.
Aha, also du wehrst dich dann. Und das hilft.
Ja.
Mhm. Habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht?
Nee, eigentlich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Und fühlt ihr euch trotzdem einfach immer sicher, wenn ihr im Internet seid?
Ja, also ich bespreche jetzt nicht so arg private Dinge jetzt übers Internet oder so.
Dann bin ich gespannt, was Herr Beck dazu sagt, was die Mädchen hier schon an Erkenntnis gewonnen haben und gebe zurück an meine Kollegin Bettina Köster.
Ja, Herr Beck, Sie sind direkt angesprochen. Sind Sie zufrieden?
Ich bin mit dem Ergebnis, was die Schüler sich da erarbeitet haben und was wir dann vor allen Dingen diskutieren nach der Plakatvorstellung. Und da bin ich immer zufrieden, weil wir dann auch die Dinge auf den Punkt bringen und mit Belegen, die ich halt aus meiner dienstlichen Tätigkeit kenne, wo es zu Ermittlungsverfahren gekommen ist oder wo ich Erkenntnisse gekriegt habe über Kolleginnen und Kollegen aus dem Land Baden-Württemberg. Wir tauschen uns ja aus und da kriegen wir dann die Erkenntnisse, die eben dann den Schülern weiterhelfen, wie sowas passieren kann.
Und ist es so, dass sehr, sehr viele Schüler da gar nicht so eine Ahnung von haben, was sie da alles vielleicht tun oder welche Rechte sie auch aufgeben?
Das ist richtig. Es sind sehr wenige Erkenntnisse darüber da, dass es beispielsweise Äußerungen im Chat eine Beleidigung darstellen kann, eine üble Nachrede, ein sexueller Missbrauch, eine Körperverletzung und solche Dinge, dass das Bestandteil dieser Unterhaltung ist. Denn dort, wo der Meinungsfreiheit, die hört dort auf, wo andere Belange, persönliche Belange eines anderen berührt werden. Oder wenn es eben dann um konkrete Dinge geht, bis hin zur Erpressung, wenn Dialoge den Mädchen oder den Jungs wieder vorgehalten werden und gesagt wird, wenn ich das veröffentliche, dann hast du einen entsprechenden Schaden. Also werden sie erpresst und sie werden zu Handlungen gezwungen, die sie so vorher nicht vorgesehen haben.
Ich möchte nochmal unsere Hörerinnen und Hörer motivieren, anzurufen. Die Telefonnummer, die kostenfreie, ist die 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64. Sie können sich gerne bei uns melden, wenn Sie selber Fragen haben, zum Beispiel an den Kommissar Beck, aber auch an die ganze Runde hier, oder eigene Erfahrungen einbringen möchten, können Sie das gerne tun. Wir haben auch ein paar Schüler aus der 9. Klasse hier, also die schon ein bisschen älter sind, auch ein paar mehr Erfahrungen gesammelt haben. Und jetzt möchte ich hier gerne mal den Eike ansprechen. Eike, ist das neu für dich, was du eben von Herrn Beck gehört hast?
Nicht wirklich, ne.
Worauf achtest du denn, wenn du im Internet bist?
Also ich gehe schon höflich mit anderen um und ich beleidige sie auch nicht im Internet. Und wenn ich irgendein Problem mit einem habe, dann bespreche ich das nicht im Internet, weil man kann immer Sachen falsch verstehen und gehe lieber auf einen persönlich zu.
Ist es denn so, dass du zum Beispiel immer auch weißt, wer hinter welchem Steckbrief so steckt, oder kann das auch mal jemand anders sein?
Ja, es kann immer jemand anders sein. Wenn jemand mein Passwort weiß, dann macht er sich bestimmt einen Spaß draus und geht da rein, um irgendeine Scheiße auf Deutsch gesagt zu schreiben.
Ja, aber dann ist man doch nicht sicher, oder?
Ja, nee.
Das heißt, was äußerst du denn dann im Netz? Also wo machst du deine Grenzen? Wo setzt du deine Grenzen?
Also wie soll man das sagen? Also ich würde jetzt nicht wirklich in andere Profile reingehen und von deren Profil aus andere wiederum beleidigen, weil sonst, wie er schon vorher gesagt hat, sonst kriegt man ein paar aufs Maul. Und also, ja, ist halt blöd, ne?
Und so richtig so vertrauliche Sachen, sagst du das im Internet oder triffst du dich da mit deinem Freund?
Naja, also da treffe ich mich schon mit einem Freund. Außer wenn ich mir wirklich sicher bin. Man merkt doch auch oft an der Schreibweise, wer jetzt wirklich dahinter sitzt. Und ja, wenn man sich wirklich sicher ist, dann bespricht man sowas auch im Internet. Und sonst eigentlich persönlich lieber.
Also man merkt am Schreibstil, ist das jetzt wahrhaftig oder nicht?
Ja, schon.
Jetzt haben wir eben auch schon einiges übers Chatten gehört und da habt ihr natürlich alle Erfahrungen gemacht und da kann man ja auch möglicherweise mal auf jemanden treffen, den man noch nicht kennt. Charlene, hast du schon mal Erfahrungen gemacht, dass du irgendjemanden dann getroffen hast?
Also jemanden richtig Unbekannten nicht, weil sowas würde ich sowieso nicht machen. Halt, wenn es jemand ist, den ich überhaupt nicht kenne oder der von einer ganz anderen Stadt kommt oder so, würde ich das nie machen. Das ist halt zu gefährlich. Aber wenn man den über Freunde kennt, weil es gibt auch dieses "Kennst du schon" im Schüler-VZ, und wenn man dort jemanden trifft, den man vielleicht mal schon auf der Straße gesehen hat, aber noch nicht ganz persönlich kennt, ob man den vielleicht mal aufnimmt und mal mit ihm chattet oder redet und vielleicht auch mal trifft. Sowas gibt's.
Aber dass jetzt jemand, den du noch überhaupt nicht kennst, aber dann vielleicht mal kennenlernen möchtest, weil du ihn bisher nur über Chat kanntest, das ist noch nicht vorgekommen?
Nee, also so noch nicht.
Ist das, ich guck mal in die Runde, bei irgendjemandem anders nochmal? Hat jemand schon mal jemanden getroffen, den er vorher nicht kannte und beim Chatten nur kennengelernt hat und den dann aber sehen wollte? Nee, meldet sich hier keiner. Aber Herr Beck, Sie wollen direkt so was zu sagen?
Das ist natürlich ein Bereich, der auch schambesetzt ist. Wir wissen aber, dass es solche Fälle gibt. Und gerade die Offenheit, wie über sexuelle Dinge gesprochen wird im Chat oder über pornografische Dinge, die ein Medium, was natürlich sehr interessant ist für diese Altersgruppe, siebte, achte Klasse, wo man die Sexualität entdeckt. Und wir wissen aus Verfahren, die eben bei uns landen, und das sind sicherlich sehr, sehr wenige, weil das schambesetzt ist und sehr wenig Anzeigen erstattet werden, dass es Mädchen und Jungs gibt, die über dieses Thema mit Unbekannten chatten, weil die sich auch anbieten, das Vertrauen gewinnen der Chatpartner und es wird dann darüber gesprochen. Und ich weiß einige Fälle, die eben zu Ermittlungsfällen geführt haben, wo es dann zu Treffen gekommen ist, zu persönlichen Treffen, auch zu sexuellen Handlungen zwischen 12-Jährigen und etwa 45-Jährigen oder 35-Jährigen, wo es verschiedenste sexuelle Praktiken da ausprobiert wurden, weil man dieses Thema im persönlichen Umfeld nicht thematisieren konnte, weil man niemand hatte, mit dem man über Sexualität oder über das, was man im Internet auch wahrnimmt, sprechen konnte.
Frau Kotz, wenn Sie das hören, wird Ihnen dann ein bisschen komisch zumute, dass da vielleicht über Sexualität gesprochen wird im Internet und die Eltern nicht mehr dafür da sind? Also wie, was geht dann in Ihnen vor, wenn Sie sowas hören?
Für mich war Internet oder das Schüler-VZ immer schon ein bisschen undurchsichtig. Ich fand es nie gut. Ich sage mir, die Kinder stellen sich bloß, die wissen gar nicht, was passiert. Ich vertraue meine Kinder oder ich denke, dass wenn irgendwas wäre, wo sie sich belastet fühlt, dass sie käme und würde mit mir darüber reden, sodass ich ihnen helfen könnte. Also das so, glaube ich, habe ich einen Bezug zu ihnen. Für andere kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich selber würde es beileibe nicht tun, mich so bloßzustellen und jeder könnte mich da irgendwie kontrollieren oder, ja, also ich würde es nicht, aber ich weiß, die Kinder finden es irgendwie toll und, aber wenn irgendein Problem wäre, ich denke, dass meine Kinder kämen und würde das bestimmt mit mir bereden.
Herr Röll, Sie sind Medienpädagoge an der Hochschule Darmstadt. Und haben natürlich auch schon sehr, sehr viel Erfahrung gemacht mit jungen Leuten. Also haben zusammengearbeitet, ihnen gezeigt, was das eigentlich so heißt, wenn man sich im Internet vielleicht auch zu offen präsentiert, zu viel von sich preisgibt. Wie ist das, wie sehen Sie so eine Situation, was der Herr Beck gesagt hat, dass viele natürlich auch ihre Sexualität zum Beispiel dort zur Sprache bringen, weil das da etwas, also die Hemmschwellen einfach niedriger sind. Wie sehen Sie das?
Vielleicht müsste ich noch mal deutlich machen, dass auch in Anlehnung von dem, was bisher diskutiert wurde, dass wir zurzeit in einer Bloßstellungsgesellschaft leben. Die Jugendlichen sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und wer heute nur ganz normal Fernsehen schaut, Alltag ist, dass Beleidigungen und öffentliche Selbstrepräsentationen selbstverständlich sind. Die Beleidigungen, die Bohlen gegenüber Menschen präsentiert öffentlich, sind wesentlich schlimmer als das.
Ein Schulsanitäter bitte ins Sekretariat kommen. Dankeschön.
Das ist Schule live, also wir kriegen hier direkt mit, dass scheinbar irgendetwas passiert ist. Aber das soll Sie nicht abhalten, Herr Röll, weil man kümmert sich, weiterzusprechen.
Das heißt, die Jugendlichen erleben, dass die Erwachsenen genauso gegenseitig sich beleidigen, dass Erwachsene Kinder und Jugendliche beleidigen. Die Jugendlichen erleben auch in vielfältiger Weise, dass eben in unserer Kultur Druck, Leistungsdruck, Ängste, Zukunftsfantasien eine wichtige Rolle spielen, in denen sie selbst für sich nicht wissen, wo sie hinwollen, wo sie hingeraten. Und daraus entsteht eine Ausgrenzungssituation. Es entsteht eine Situation, wo sie versuchen müssen, für sich selbst einen Weg zu finden. Sie wollen sich lösen von der Familie. Sie suchen nach Sexualität, sie suchen nach Identität, sie suchen nach Beziehungskulturen. Und da haben sie im Internet eine optimale Chance, verschiedene Ebenen herauszufinden. Dass es in diesen Bereichen zu Risiken und zu Übergriffen gibt, das ist richtig und das ist korrekt, aber es ist absolut die Seltenheit. Allein ein 35-Jähriger ist überhaupt nicht in der Lage, die Sprache zu sprechen, die Kinder und Jugendliche sprechen. Meine Tochter ist 14. Nicht eine Spur einer Chance hat ein 35-Jähriger sozusagen unerkannt mit ihr zu chatten. Sie würde sofort merken, dass der Satzbau nicht vergleichbar ist mit dem, wie sie redet. Das gilt auch für einen 45-Jährigen. Das heißt, die Kinder benutzen Akronyme, Kinder benutzen zum Beispiel keinen Relativsatz mehr. Sie benutzen keine attributive Ergänzungen. Das heißt, die ganze Sprachkultur ist völlig anders. Das wurde vorhin schon angedeutet, dass man sofort erkennen kann. Zum Beispiel ein Erwachsener, wenn er im Netz ist, der korrigiert, wie er schreibt. Das wird ein Jugendlicher nie machen. Es wird sozusagen bewusst auf eine Fehlerkultur geachtet. Der Erwachsene achtet auch auf Richtigkeit. Und somit haben sie einen Selbstschutz und können von sich aus sehr genau sehen, was passiert. Es ist aber ein wichtiger Aspekt noch, dass insgesamt gesehen die Kinder und Jugendlichen in einer Copy-Paste-Kultur leben. Das heißt, sie gehen ins Netz und schauen verschiedene Sachen an. Sie haben bestimmte Informationen. Sie sehen zum Beispiel bei knuddels.de, ein ganz wichtiger Chat, einen Diskurs, eine Diskussion, eine Rede, und Sie kopieren das, was dort vorhanden ist. Und deswegen ist die Information vorhin völlig falsch. Wenn jemand Arschloch schreibt, ist das nicht weg. Es ist immer irgendwo auch gespeichert. Es ist sozusagen, wie am Anfang Sie gesagt haben, das Netz vergisst nichts. Man kann alles rekonstruieren und man kann jederzeit sozusagen da eine Kopie herstellen. Und das machen die Kids. Sie arbeiten mit Copy and Paste. Sie sehen etwas, kopieren Fremdwörter, kopieren auch Beleidigungen und setzen sie dann darauf, deswegen, weil der Aufmerksamkeitsgrad dann sehr hoch ist. Das heißt, sie schaffen für sich selbst das Gefühl, ich will wahrgenommen werden. Ich will sozusagen eine Reaktion haben. Und die Reaktion der Erwachsenen führt zu dem Ergebnis, was die Kinder eigentlich wollen. Aber verstanden haben sie es überhaupt nicht. Sie haben überhaupt kein Verständnis davon.
Ich würde jetzt gerne mal hier die Schülerinnen und Schüler fragen. Findet ihr euch da wieder, wie Herr Röll euch gerade so beschrieben hat? Gucke hier mal so ein bisschen in die Reihen. Tobias?
Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz.
Also das zum Beispiel, der Herr Röll hat ja gesagt, dass es für euch, ihr seht das täglich im Fernsehen, dass sich Leute darstellen, dass sich Leute beschimpfen und ihr wolltet einfach gesehen werden mit euren Äußerungen im Netz.
Ja, schon. Das passiert halt einfach.
Passiert einfach. Ich gehe mal ein bisschen weiter rum. Hier ist noch jemand, du wolltest dich...
Ja. Also teilweise. Nicht, dass man wahrgenommen werden will. Also man will ja auch nicht von jedem wahrgenommen werden, aber wenn man ein Thema sucht, will man ja auch darüber reden mit anderen.
Aber es ging ja auch so ein bisschen in Richtung Selbstdarstellung, so nach dem Motto, man muss sich präsentieren, man muss immer überall dabei sein, damit man gesehen wird.
Nee.
Es ist schon eher inhaltlich für dich.
Nicht unbedingt, nee.
Wie ist das für euch?
Keine Ahnung. Also sobald man eigentlich über sich was ins Internet schreibt, will man ja auch, dass es andere lesen. Ich meine, wozu schreibt man es sonst ins Internet? Einfach so für sich selber ist es eigentlich auch Quatsch. Und wenn man auch in Gruppen geht, ich meine, diese Gruppen sind eigentlich auch so, dass andere wissen, womit man einen vergleichen kann.
Ja. Aber beim Chatten, also wenn ich mir das manchmal angucke, dann habe ich oft den Eindruck, es geht eigentlich nur darum, dass man ständig irgendwie quatscht. Also das Zuhören spielt irgendwie gar nicht mehr so eine große Rolle. Wie siehst du das?
Also Chatten ist meistens sind diese 0815 Gespräche so, hallo, wie geht's dir, was machst du, was hast du heute gemacht oder was hast du gestern gemacht, was machst du morgen? Ist halt meistens so, dass man sich darüber unterhaltet oder was man am Tag halt in der Schule erlebt hat. Und Quatsch, ich meine, wenn man mit seinen Freunden schreibt, dann schreibt man manchmal auch ein paar Witze rein oder sowas in der Art.
Wie siehst du das, Carla?
Ja, also bei mir ist es eigentlich auch immer so, dass man eben wie geht's dir und die ganzen Sachen einmal durchrattert und dann bekommt man schon mal irgendwo ein Gespräch, wenn man dann, ach ja, schon nochmal gehört, was die und die gesagt hat, dann reden wir nochmal darüber und wie man es dann so findet und so.
Spielt das für dich eine wichtige Rolle, dass das auch von allen gesehen, also dass du auch von allen gesehen wirst in diesem Augenblick oder gehört wirst?
Eigentlich nicht. Es ist dann schon so, dass das eigentlich nur derjenige dann hören sollte oder lesen sollte, dem ich das schreibe. Was immer das Problem ist, dass man das natürlich auch kopieren kann und anderen schicken kann, dann ist man jetzt nicht so sicher, ob es dann wirklich auch bei demjenigen bleibt.
Wie ist das für dich, Lukas?
Ja, also eigentlich auch so, dass es lieber bei denen bleiben soll, an denen ich es auch geschickt habe und einfach nicht weiter gesendet werden soll. Weil wenn ich jetzt irgendjemandem ein Geheimnis anvertraue oder sonst irgendwas, sollte es halt auch schon bei dem bleiben.
Also ihr wählt euch durchaus auch aus, an wen ihr sendet und mit wem ihr quatscht und achtet schon ein bisschen darauf. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, denn gleich gibt's noch mal die Nachrichten und nach 11 können wir dann natürlich hier in der Runde weiter diskutieren. Es sind schon einige Wortmeldungen, das heißt, ich verspreche euch, ihr kommt auch gleich noch dran, aber jetzt gibt's erstmal 5 Minuten lang die Nachrichten.
Deutschlandfunk. Journal am Vormittag.
Mit der Länderzeit, und die meldet sich heute mit dem letzten Teil aus der Alemannenrealschule in Müllheim in der Nähe von Freiburg. Und unser Thema ist, das Netz vergisst nichts, wie sich Jugendliche im Internet schützen sollten. Und wir haben eben schon sehr, sehr viel gehört, wie Jugendliche, also Schülerinnen und Schüler hier, das Internet benutzen, die verschiedenen Plattformen wie SchülerVZ, Facebook, ICQ und was es da alles gibt an Unterhaltungsmöglichkeiten im Netz und aber auch über die Gefahren, die da lauern. Und Professor Röll hat da eben schon ein paar Andeutungen gegeben. man hinterlässt ja auch Spuren im Netz. Also alle jungen Leute, die drin sind, nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren, hinterlassen Spuren, wenn sie da sind, surfen und Nachrichten schreiben. Inwiefern ist das auch eine besonders große Gefahr für junge Leute?
Vielleicht erzähle ich meine Geschichte aus dem Alltagsleben. Denn ich bin nicht nur Medienwissenschaftler, ich bin auch Vater einer 14-jährigen Tochter. Kürzlich passierte Folgendes, die Tür ist zu, meine Frau geht rein in das Zimmer der Tochter und sie ist bei ICQ und sagt dann zur Mutter, Mama, geh raus, du störst. Ich will hier ein persönliches Gespräch führen. Zum gleichen Zeitpunkt kann jeder dieses Gespräch weltweit sehen. Das ist die Situation. Wenn wir jetzt hier die Jugendlichen fragen, das sagen sie auch, sagen sie, sie würden in private Räume gehen, sie würden für sich selbst sozusagen das nur erzählen, was für sie relevant ist, was für sie bedeutsam ist. Aber auch insgesamt entsteht kein Bewusstsein davon, dass die Dinge jederzeit woanders überprüft, wahrgenommen, gespeichert werden können. Das gilt sozusagen für die Chats, das gilt für die Selbstdarstellung insbesondere. Keiner von denen, die hier sitzen, wird später einen Job bekommen, ohne dass der jeweilige Arbeitgeber vorher einen Scan macht. Ich kann Ihnen auch die Seiten zeigen, wo Sie sich selbst scannen können, wo jegliche Informationen, die Sie jemals ins Netz gestellt haben, überprüft werden. Ich kenne einen Fall, wo Jugendliche zum Beispiel, wo 2/3 der gesamten Bewerber nicht zugelassen wurden, weil sie sozusagen im Internet verschiedene Beleidigungen präsentiert haben. Das heißt, das Ganze hat was mit Karriere, das hat was mit Zukunft zu tun. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn jemand keine Selbstpräsentation hat bei Wer kennt wen oder bei eben SchülerVZ, hat er erst recht keine Chance. Die große Herausforderung besteht darin, sich qualifiziert darzustellen. Jugendliche müssen sich heute selbst repräsentieren. Sie müssen lernen, sich in einer Weise darzustellen, dass die Vielfalt ihrer Fähigkeiten, ihrer Kompetenzen, ihrer Interessen, ihrer Hobbys zum Ausdruck kommen, damit sie sozusagen damit Anknüpfungspunkte finden für andere Freunde. Denn das ist es nämlich auch, was zum Beispiel eben auch missverständlich zum Ausdruck gegeben ist. Sie lernen nicht jemand Fremden kennen, sondern sie lernen nur Freunde kennen. Aber ein Mädchen hat sehr deutlich gesagt, dass sie gar nicht weiß, wer ihre Freunde sind. Das heißt, die Kommunikationskultur verläuft heute über Freunde von Freunden. Und darin gibt es eine Tür, ein Gate-Opener, wo man neue Kontakte erschließt. Und das ist auf der einen Seite ein Risiko, aber es ist auch eine Chance. Es ist eine große Chance deswegen, weil über diese neuen Freunde man völlig neue Erfahrungen sammelt, völlig neue Bezugspunkte herstellen kann, wo man völlig neue Interessen auch wecken kann. Und das sind die Ausgangsbedingungen wieder, wo jemand lernt, mit diesen neuen Medien umzugehen. Und diese Fähigkeiten braucht er später, dann sind die heißen die Plattformen eben nicht mehr SchülerVZ oder Wer kennt wen oder Lokalisten, dann heißen die Plattformen Friendster oder Xing, wo dies die Ausgangsbedingung ist, in einer Gesellschaft, wo Medien dominieren, sozusagen auch handlungsaktiv arbeiten zu können. Dass die Herausforderung besteht, die Chancen zu nutzen von den Medien, aber zugleich die Risiken und Gefahren zu reflektieren und damit umzugehen.
Herr Gröschel, Jugendschutzbeauftragter bei SchülerVZ. Inwiefern nehmen Sie das eigentlich mit auf Ihre Plattform auf? Also, dass die Jugendlichen auch zum Beispiel sensibilisieren, dass das, wie sie sich präsentieren, also gerade auch mit Bildern, möglicherweise eine große Konsequenz hat, auch für die Jobsuche später mal.
Also die Aufklärungsmaßnahmen im Allgemeinen sind für uns beim Betrieb von SchülerVZ ausgesprochen wichtig, weil wir es eben mit einer sehr jungen und sehr sensiblen Zielgruppe zu tun haben, die oftmals eben noch recht unbedarft in dieses Medium reinkommen. Und der Vorteil von SchülerVZ ist ja, es gibt da im SchülerVZ zwar 5 Millionen Nutzer, aber eben nicht Milliarden Nutzer wie im restlichen weiten Internet. Und SchülerVZ kann zum Beispiel nicht von Suchmaschinen ausgelesen werden, also auch nicht von Personensuchmaschinen oder von den klassischen wie Google und Co. Und die Daten, die Schüler bei uns mal reinstellen, können sie jederzeit selbst auch wieder löschen. Die werden dann entsprechend auch wirklich entfernt von unseren Servern und sind nicht wieder rekonstruierbar. Was aber nicht bedeutet, dass, wenn man ein Foto hochgeladen hat, in der Zwischenzeit jemand aus dem Bekanntenkreis, der das Foto zum Beispiel gesehen hat, dieses Foto irgendwie speichern, ausdrucken, abfotografieren oder sonst wie weiterverbreiten konnte. Und gerade deswegen ist diese in verschiedene Funktionen auch eingebettete Aufklärungsmaßnahmen eben so ausgesprochen wichtig, dass man zum Beispiel schon als Nutzer, wenn man ein Foto hochlädt, Infotexte und Hinweise bekommt, welche Fotos man hochladen sollte und welche man lieber nicht hochladen sollte.
Ich frage nochmal hier die Schülerinnen und Schüler, welche Fotos stehen von euch drin? Marcel, zum Beispiel bei dir, hast du da einen Blick drauf?
Ja, zum Beispiel von Partys oder so werden manchmal Fotos gemacht und so welche stehen dann drin. Ja.
Nico?
Ja, also bei mir jetzt auch. Ich habe so ein Album von meinem 16. Geburtstag zum Beispiel. Mache ich da alles Mögliche rein oder Bilder von mir und meinen Freunden oder Sachen, was ich gut finde.
Und die sind alle vorzeigefähig?
Ah ja, ich habe damit kein Problem. Also ich zeige alles. Also,
Aber wir haben ja eben gehört, dass zum Beispiel so ein Personalmanager das vielleicht ein bisschen anders sieht und dann denkt, oh, das ist der Nico, das ist so ein Partymensch. Der ist eigentlich nur auf Partys immer zu sehen im Netz. Den nehme ich, glaube ich, besser nicht.
Wenn das so kommt, das ist ja nicht gut. Ich meine, wer geht nicht Partys? Der war ja selber mal jung, würde ich dann sagen. Ist doch so.
Herr Beck, wie sehen Sie das? Ups.
Ich habe so eine Situation erlebt in einem Bewerbergespräch, wo eben dann solche Situationen von einer Party einer Psychologin vorgehalten wurde und sie ist da völlig aus dem Konzept geraten und man sah dann, dass sie diese Form der Arbeit mit jungen Strafgefangenen beispielsweise zu arbeiten nicht mehr machen kann, weil eben bestimmte Dinge im Netz drin sind und mit denen sie möglicherweise konfrontiert werden würde, nicht vom Arbeitgeber, sondern von ihrem Klientel. Und wie will dann jemand über Zukunft und ein anderes Menschenbild diskutieren, wenn er solche Fotos eigene im Internet hat und abrufbar hat? Das war in diesem Einzelfall ein Problem. Und deshalb gilt es schon, eben einfach junge Leute darauf hinzuweisen, wie man verantwortungsvoll mit solchen Dingen umgehen kann. Die Medien, das Leben und die Welt der jungen Leute, der Gesellschaft. Und wir müssen eben unseren Erziehungsauftrag dahingehend verstehen, dass wir ihnen auf die Gefahren hinweisen und mit ihnen über diese Gefahren sprechen, um sie zu informieren und ihnen eine breitere Möglichkeit für ihre eigenen Entscheidungen zu geben.
Fragen wir vielleicht nochmal die Mädchen, wie sie sich so im Netz präsentieren. Was habt ihr für Bilder im Netz von euch? Gar keins? Dann gehe ich hier nochmal rum. Hast du ein Bild von dir im Netz?
Also eigene Albums habe ich keine erstellt. Ich bin zwar auf ein paar verlinkt, aber eigene habe ich keine.
Mhm. Du? Das heißt, ihr scheint ein bisschen vorsichtiger damit umzugehen.
Ich habe schon Bilder von mir, aber zum Beispiel auch von der Klassenfahrt halt, auch von Freunden. Aber ich denke mal nicht, dass ich irgendwelche Bilder von mir, zum Beispiel jetzt mit Alkohol und irgendeinem Quatsch, das würde ich nie im Leben ins Internet stellen. Und ich meine, ich habe schon Bilder von mir, aber die sind dann auch legal im anderen Sinne. Und
aber wenn das jetzt jemand zum Beispiel von dir macht, also da ist jetzt jemand, der dich auf einer Party in irgendeiner ungünstigen Situation, sage ich jetzt mal, abgelichtet hat mit dem Handy und das dann ja ins Netz stellt, was machst du denn dann?
Es gibt auch diese Verlinkung, also auf welchem Bild man verlinkt ist. Und wenn man dann auf so einem Bild verlinkt wird und das sieht, dann kann man diese Person erst selber ansprechen, falls unter den Freunden ist. Und wenn nicht, dann kann man es auch melden. Also dann wird dieses Bild auch rausgestellt. Natürlich ist man dann nie sicher, wie der Herr Beck gesagt hat. Man kann es halt auch rausnehmen, das Bild, wenn es irgendwelche anderen Leute, die das gegen einen verwenden wollen, rausnehmen. Dann hat man natürlich Pech gehabt.
Das ist die Anbieter sind ja nicht alle aus Deutschland auch, ne? Also teilweise hat man dann vielleicht gar keinen Zugriff auf den Server.
Ja, also ich weiß, dass SchülerVZ ist zum Beispiel jetzt auch Österreich und in der Schweiz halt auch. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel keine Freunde aus Österreich oder aus der Schweiz.
Du hast eben immer von verlinkt gesprochen. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären, was das genau bedeutet?
Also das ist zum Beispiel so, wenn man jetzt auf einem Bild abgebildet ist, wenn man ein Bild von sich gemacht hat, kann man sich selber auf dem Bild verlinken, dann weiß man, dass das diese Person ist. Wenn man Bilder von Freunden hat, kann man die auch auf diesen Bildern verlinken. Und das wird dann auch angezeigt, auf dem Profil wird es angezeigt, auf wie vielen Bildern man verlinkt ist. Man kann sich aber auch wieder selbst entlinken, falls man das Bild nicht so schön findet.
Also da ist dann ein Hinweis bei dem Bild. Ja. Verstehe ich das richtig so?
Ja, da ist ein Hinweis, da ist ein kleines Kästchen und dann sieht man, wer darauf verlinkt ist.
Es haben sich mittlerweile auch viele Hörerinnen und Hörer gemeldet und Dörte Hinrich sitzt im Kölner Studio und gibt uns jetzt mal die Resonanz wieder.
Ja, es gibt einiges an Fragen, zum Beispiel von Frau Sonders. Sie möchte wissen, ab welchem Alter fangen die Kinder oder Jugendlichen eigentlich an zu chatten und welche Möglichkeiten haben die Eltern, hier einzugreifen? Sie selbst findet die Entwicklung ganz furchtbar und meint, die Eltern müssten da mehr kontrollieren. Herr Dombeck sagt, es zeigt sich ein großes Bedürfnis Jugendlicher wahrgenommen zu werden. Er meint, Wertschätzung und Erfolg von Seiten der anderen hat abgenommen und die Eltern hätten doch eine Vorbildfunktion. Normal miteinander zu kommunizieren. Eine andere Hörerin, die im Schuldienst tätig war, meint, Kinder sagen ihr selbst, sie sind 5 Stunden im Netz und hätten keine Zeit mehr für andere Hobbys, für Kultur oder Sport. Der ganze Lebensinhalt kreist im Netz nur um sich selbst. Wer und was denkt der andere über mich? Wie kann man Jugendliche wieder für wichtigere Dinge, für Spaß am Sport oder Ähnliches begeistern, möchte sie wissen. Herr Hoffmann aus Großen Aspe bemerkt eine Fortsetzung des unverbindlichen Miteinanders. Er spricht hier von Entsozialisierung. Man lernt nicht mehr, miteinander umzugehen und mit den Problemen, die im sozialen Miteinander entstehen, umzugehen. Herr Rath aus Berlin fragt nach den Ursachen und meint, die Ursache liegt wahrscheinlich in der Anonymisierung, die die Verantwortung wegnimmt. Seine Kritik: Es wird nicht nur an den vorhandenen Problemen gearbeitet und vor allen Dingen präventiv einiges müsste man verhindern. Eine Hörerin möchte wissen, ab wann man jemanden melden muss, der sich zum Beispiel als Erwachsener über Schüler-VZ an Minderjährige ranmacht. Welche Möglichkeiten hat man, dies bei der Polizei zu melden? Ein Hörer aus Erfurt berichtet von seiner Tochter, die ist 13 Jahre und ist mit falscher Identität bei Skype verschaukelt worden. Es wird dort mit mehreren Profilen gearbeitet, sogar eine Morddrohung hätte es gegeben. Es wurde Anzeige gegen die Person erstattet, die Identität konnte auch ermittelt werden. Und die Hörerin sagt auch, Farbe-Profile werden häufig mit Bildern von prominenten und schönen Menschen erstellt. Die Polizei hat dazu geraten, weiter im Internet tätig zu sein und sich nicht einschränken zu lassen. Herr Zimmer aus Nordhorn hat angerufen, er war Lehrer und sein Rezept war sozusagen, er hat Schüler, die sich in Anführungsstrichen daneben benommen haben, Zettel ausfüllen lassen, warum er oder sie das gemacht hat. Und ebenso die Opfer mussten aufschreiben, wie das für sie war, was passiert ist. Und dieser Zettel ist dann auch den Eltern zum Lesen gegeben worden und das sei sehr wirkungsvoll gewesen. Und zum Schluss noch Herr Simons aus München, der sich gemeldet hat. Er möchte wissen, ob das Projekt in Müllheim auch in anderen Schulen eingerichtet wird und wie Lehrer dafür ausgebildet werden. Er selber ist ehemaliger Medienpädagoge und interessiert sich dafür. Und damit zurück zu Bettina Köster.
Ja, dann fangen wir mal direkt mit der letzten Frage vielleicht an. Herr Beck, das, was hier passiert, was Sie hier anbieten, ist natürlich nicht nur an der Alemannenrealschule, sondern auch an anderen Schulen, richtig? Wie arbeiten Sie mit den Schulen zusammen?
Also ich habe Angebote an Schulen in unterschiedlichsten Bereichen, bin hier seit 15 Jahren in diesem Metier tätig, man kennt mich und wenn bestimmte Bedürfnisse entstehen an Schulen, dann nimmt man Kontakt mit mir auf und macht bestimmte Termine und dann besprechen wir, über was wir arbeiten, mit was wir arbeiten, ob es Mobbing, Süchte oder neue Medien geht und dann gestalten wir so einen Workshop und den führen wir dann durch.
Frau Habruch, direkt dazu.
Ich denke, in dieser Form muss diese präventive Arbeit erweitert werden für Schulen. Also wenn man sieht, welche Probleme auf uns da noch insgesamt zukommen, dass auch Eltern sich wenig zu helfen wissen, glaube ich, dass wir als Schule gefordert sind, hier im Vorfeld bereits die Jugendlichen zu sensibilisieren. Und das können wir als Schule allein nicht leisten. Herr Beck ist da jetzt eine Person, die uns da hilft, aber er allein kann für eine so große Schule und wenn man jetzt alle Schulen noch dazu nimmt, hier nicht tätig sein. Das bedeutet, Schulen müssen in dieser Form Unterstützung bekommen von ausgebildeten Personen, die Präventionsarbeit bereits frühzeitig in den Klassen beginnen können, sowas wie jetzt dieser Workshop praktisch spiralcurriculummäßig in den verschiedenen Klassenstufen machen, dass die Kinder einfach wissen, wie muss ich damit umgehen, weil verbieten ist eigentlich die schlechte Methode, sondern die Kinder stärken und stark machen, den richtigen Umgang dazu finden, dann werden wir, glaube ich, weiterkommen.
Herr Gröschel, Sie haben auch Ideen?
Nun haben wir natürlich mit Schulen und Schülern aus ganz, ganz vielen Ecken Deutschlands zu tun. Und in Deutschland gibt es ja den Bildungsföderalismus mit mehr oder weniger 16 verschiedenen Schulsystemen. Und es gibt in der Tat in manchen Bundesländern ausgesprochen tolle Lehrerfortbildungsprogramme und Projektprogramme für Schulen. In anderen Bundesländern wird da noch nicht so viel getan. Ich kann aber auch da natürlich nur jederzeit unsere Bereitschaft zu signalisieren, wenn bei den Hörerinnen und Hörern jetzt auch jemand dabei ist, der uns in seine Schule einladen möchte, kommen wir sehr gerne vorbei von Schüler-VZ, um auch mit den Schülern über die Verhaltensweisen im Netz zu diskutieren.
Jetzt haben wir eben auch eine Frage einer Hörerin oder eines Hörers, ich weiß nicht mehr genau, gehört, die sich gefragt hat, wann schreitet man eigentlich voran für eine Anzeige? Also wann meldet man sich, wenn man zum Beispiel herausfindet, da sind irgendwelche falschen Meldedaten sozusagen durchgegeben?
Man sollte das wie im richtigen Leben. Man unterscheidet noch zu sehr zwischen virtuellem Leben und dem richtigen Leben. Und man sollte da gleich handeln wie im normalen Ablauf auch. Wenn jemand aus der Nachbarschaft raus im persönlichen Gespräch beleidigt wird oder es werden da Dinge behauptet, die nicht stimmen oder es wird ein Päckchen entgegengenommen, was einem nicht zusteht und solche Dinge, dann geht man zur Polizei und erstattet Anzeige. In der virtuellen Welt hat man da noch Probleme, aber die Straftaten sind dort genauso. Wenn Bilder veröffentlicht werden ohne Genehmigung, ohne Zustimmung des Betroffenen, dann ist das eine Straftat. Wenn Bedrohungen, Beleidigungen und ähnliche Dinge sind, sind es Straftaten. Die Polizei ist darauf vorbereitet, solche Straftaten zu bearbeiten. Wir haben eigene Fachdezernate, wir haben Jugendsachbearbeiter, die sich um solche Vorfälle kümmern und dann kann man dahin, das wird ermittelt und die Verantwortlichen werden zur Rechenschaft gezogen. Individuell, je nach Vorgang, Jugendrecht ist Individualrecht, das wird individuell entschieden, aber es wird dann aufgeklärt und diejenigen oder auch die Schule kann dann mit diesen aufgeklärten Fällen sachgerecht damit umgehen.
Jetzt haben wir eben noch mal die Anregung gehört, von einem Lehrer kam das, dass jeder auf den Zettel schreiben soll, was er gerade meint oder denkt über den anderen und dass man dann diese Zettel öffnen soll und gucken soll, was das bewirkt. Wie sehen Sie das? Sie gehen ja teilweise vielleicht ähnlich um, oder?
Das ist richtig. Also ist ganz wichtig, was wir vorhin auch gehört haben, eine Wahrnehmung der jungen Leute findet viel zu wenig statt, dass sie auch wahrgenommen werden in ihrer Kreativität. Und deshalb ist eine Feedback-Kultur eine ganz wichtige Möglichkeit, das zurückzugeben, wie man Dinge aufnimmt, wie man Dinge meint, ob man da nicht missverstanden wird und dass man sich austauscht über positive Dinge, was ich toll finde oder was ich nicht so toll finde. Und da kann ich, wenn ich was toll finde, kann ich ein positives Rückmelde geben, was ich da erlebt habe. Oder wenn ich was nicht so toll gefunden habe, kann ich darüber sprechen, wie ich mich gefühlt habe, was das bei mir ausgelöst hat, was das bewirkt hat. Und deshalb ist so eine Feedback-Kultur und da gibt es verschiedene Übungen dazu. Im Umgang mit Mobbing führe ich eine solche Feedback-Übung auch in dieser Klasse ein. Das haben wir schon vorgeklärt. Und das ist ein wichtiges Instrument, um eben diese unterschiedlichen Empathie-Dinge innerhalb einer Klassengemeinschaft zu regeln.
Vielleicht kann Herr Gröschel uns noch beantworten, wann beginnt eigentlich die Chatphase? Das war ja auch eine Frage, die von unseren Hörerinnen und Hörern kam.
Also generell werden die Jugendlichen, die auch Interesse daran haben, sich bei SchülerVZ anzumelden, immer jünger. SchülerVZ hat eine Altersgrenze von 12 Jahren. Das heißt, wenn man sich anmeldet, kann man kein anderes Alter angeben. Man muss mindestens 12 sein. In der Tat gibt es aber immer mehr Jüngere, die sich eben mit gefälschtem Alter anmelden. Und sobald die uns aufmerksam werden und wir feststellen, dass hier ein Jüngerer im SchülerVZ aktiv ist, löschen wir den. In der Regel kriegen wir dann aber lautschreiende Kritik, nicht von den Schülern selber, sondern meist von den Eltern, die nämlich natürlich argumentieren, dass sie solche Altersgrenzen verstehen können. Aber ihr Kind ist doch reif und bewusst, selbstbewusst genug, so ein Medium zu verwenden, auch wenn es erst 10 ist. Aber tendenziell sieht man, dass ab dem Zeitpunkt, wo Kinder und Jugendliche flüssig lesen und schreiben können und eine Maus bedienen können, letztlich auch das Interesse wächst, zu kommunizieren, zu chatten, verschiedene Online-Angebote zu nutzen. Also vermutlich tatsächlich schon im Grundschulalter.
Herr Beck, Sie haben noch eine Ergänzung?
Ja, es ist in der Soziologie eine klare Erkenntnis, dass man in den ersten 12 Lebensjahren es lernt, mit sozialer Kompetenz umzugehen, mit Emotionen umzugehen. Und mit 12 Jahren ist man da in aller Regel zu 90-95% ausgebildet. Das heißt, ein 12-Jähriger kann mit Emotionen differenzierter umgehen wie eben ein 10-Jähriger. Deshalb halte ich diese Grenze für 12 Jahre wirklich für eine gute Empfehlung und daran sollten sich Eltern auch handeln, weil eben die Kinder dann eine gewisse Reife haben, auch mit solchen Dingen schon bewusster umgehen zu können, wie sie das eben mit 10 Jahren mit Sicherheit noch nicht können.
Herr Röll, wie sehen Sie das?
Das ist ausgehend von der Empfindungspsychologie Piaget, die Ideen, die Vorstellung, dass das Denken des Menschen beginnt ab dem 12. Lebensjahr. Man nennt das in der Wissenschaft das kognitiv-rationale Denken. Das ist das Denken, was die Schule auch vermittelt. Das ist das Denken, was die Erwachsenenwelt hat. Die Erwachsenen wissen nicht mehr, wie man vorher denkt. Vorher denkt man über Emotionen, über Sinnlichkeit, über Gefühle und insbesondere über Bilder. Und genau das ist zum Beispiel ein zentraler Punkt, der über die Mediengesellschaft verändert wird. Dass wir davon ausgehen müssen, dass Kinder heute in einem anderen Stamm leben, in einem anderen Bewusstsein, in einer anderen Art und Weise, wie sie Welt wahrnehmen. Denn während früher sozusagen wir, nachdem wir 12 geworden sind, eben diese rationale Denkweise haben, ist es bei Kindern und Jugendlichen heute so, dass sie eben die alte klassische emotionale, sinnliche und Gefühlssprache bewahren und die mit in die Erwachsenenkultur hineinnehmen. Und dies führt zu einem Generationskonflikt, einem Konflikt in der Weise, dass wir zunehmend verlernen, Kinder wahrzunehmen und Kinder auch empfinden zu können. Wir müssen ein völlig neues Verständnis von Lernen und Lernen entwickeln. Wir müssen selbst erstmal versuchen, Kinder zu verstehen. Wir müssen erstmal nachvollziehen, wie sie an Welt herangehen, wie sie Welt wahrnehmen. Und wir müssen ihre Kompetenzen, die sie in der Mediengesellschaft erwerben, die sie ausüben, sozusagen nutzen, um eben auch dann in einer gemeinsamen, komplementären Sicht eben Welt zu bewältigen. Bisher gehen wir von einem Defizitansatz. Schüler, Kinder können das nicht. Sie haben die Fehler, sie haben die Probleme. Sie können andere Sachen, aber die werden in unserer Kultur nicht wahrgenommen. Daraus entsteht ein Konflikt und daran müssen wir arbeiten.
Es wurde ja auch von den Hörerinnen und Hörern gesagt, dass es möglicherweise an Wertschätzung fehlt. Nicht nur bei den Jugendlichen untereinander, sondern überhaupt in unserer Gesellschaft, dass das vielleicht auch für viele Übergriffe oder Fehlverhalten eine Ursache ist. Sehen Sie das auch so?
Ja, wir haben das Problem, dass wir früher eine Kultur hatten, in der die Identität vorgegeben war durch traditionale Strukturen, durch Eltern, durch Kirche, durch Staat, durch Politik. Heute muss jeder selbst sich darum kümmern, wer er ist und welche Zukunft er hat. Er muss seine Identität wie in einem Patchwork, wie in einer Bricolage basteln. Das heißt, er ist selbst gefordert, seine Persönlichkeit auszubilden. Und das schafft eine Unsicherheit. Das führt dazu, dass man eben die Eltern nicht mehr als Maßgabe der eigenen Orientierung der Welt wahrnimmt, sondern zunehmend die Peer Group, zunehmend die Gleichaltrigen. Die werden immer wichtiger für die Werteorientierung und die holen ihre Muster aus den Medien. Die Medien bieten aber sehr, sehr vielfältige Angebote und das führt dazu, dass eine Unsicherheit entsteht und aus der Unsicherheit entsteht eine Abgrenzung. Es ist heute so, dass ein Jugendlicher einen anderen Jugendlichen ablehnt, deswegen, weil er andere Schuhe anhat. Er lehnt ihn ab, weil er eine andere Musik hört. Das heißt, die Differenzierung und die Suchbewegung, wer bin ich, was kann ich sein, wie kann ich wahrgenommen werden, erfährt sich sozusagen über solche Ausdrucksformen und es wird deutlich, dass es ein Kampf geht, wahrgenommen zu werden. Und das wurde auch vorhin vom Hörer gesagt und auch hier wurde es schon gesagt. Wichtig ist, dass wir Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit geben, sich selbst zu entfalten, selbst die Stärken zu spüren, etwas bewirken zu können, die Persönlichkeit entfalten zu können, Projektion, das heißt zukünftige Fähigkeiten schon vorab erfahren zu können und das bedeutet sozusagen, dass man erstmal die Jugendlichen anerkennt in ihrer Werthaftigkeit und dann müssen Jugendliche natürlich auch lernen, dass wir Erwachsene bestimmte Potenziale haben, dass man eben gemeinsam an gemeinsamen Aufgaben lernt, wo jeder seine Fähigkeit mit einbringt.
Ich würde gerne Herrn Wieder noch mal mit einer Hörerfrage konfrontieren, nämlich, dass das Miteinander viel unverbindlicher geworden ist. Hat das auch damit zu tun, dass man einfach mal schneller rummotzt und vielleicht weniger achtsam miteinander umgeht?
Ja, generell ist ja die Schülersprache wirklich ganz anders wie die Erwachsenensprache, wie wir vorher schon gehört haben. Und da sind Schimpfwörter mal ganz, ganz schnell dabei. Und wir versuchen dann zum Beispiel in der Streitschlichtung hinzugehen und klare Regeln schon vorzuformulieren. Wenn wir hier einen Streit haben, müssen wir verzichten auf Beleidigungen, es darf nicht gelogen werden etc. Und nur so kann man sich wirklich verständigen. Aber generell fällt uns das halt schon auf. Beleidigungen kommen ganz schnell. Und wir Lehrer reagieren dann immer und sagen so, ihr habt einen Streit, euch schicken wir jetzt mal zur Streitschlichtung. Und dann sagen die Schüler, ach, das ist doch, nee, war gar keine Beleidigung, ist ganz normal. Ne? Also eine Wertschätzung, eine gegenseitige, das ist wirklich oft ein Problem.
Wie sehen Sie das, Frau Haberhahn, an der Schule? Ist das unverbindliche Miteinander stärker geworden?
Ob es stärker geworden ist an der Schule hier selber, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, wie ich vorher schon auch in meinem Beitrag sagte, insgesamt in der Gesellschaft sind wir da ein bisschen weniger sensibel im Umgangston untereinander. Ob das jetzt Jugendliche sind oder Erwachsene sind, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr selber an unserer Sprache auch arbeiten und aber auch Einhalt gebieten. Also wenn Jugendliche sich gegenseitig beschimpfen oder auch, ich bekomme ja auch das ein oder andere Mal Beschwerden zu sagen, auch über Schüler, über Eltern, über Lehrkräfte, ganz egal über wen. Und dann fordere ich schon ein, dass hier an diesem Tisch jetzt nicht so gesprochen wird. Ich möchte das in einer anderen Art und Weise. Ich möchte auch nicht, dass da rumgepflegelt wird, egal ob das Erwachsene sind oder junge Leute sind. Wenn wir da ein bisschen mehr einfordern, haben wir schon mal einen ersten Schritt getan.
Und das haben Sie ja auf jeden Fall getan hier an der Schule. Unsere Sendezeit geht jetzt zu Ende. Aber wenn Sie an diesem Thema interessiert sind und gerne noch mehr hören möchten, heute Abend gibt es bei uns im Programm um 19.15 Uhr zur Diskussion Freiheit oder Anarchie, was darf das Internet? Dort wird das Thema also nochmal unter politischer Perspektive noch ein bisschen tiefer diskutiert. Im Programm bei uns geht's jetzt hier weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster und dankt ganz, ganz herzlich, dass wir hier zu Gast sein durften an der Schule und dass ihr alle mitgemacht habt. Applaus